schaut mal, wisst ihr, was das ist? Ich bin ja heute die Zeitdomina. Das heißt, wenn dieses Zeichen ertönt, dann redet jemand oder redet ein Panel zu lang. Also wenn ihr das hört, dann wisst ihr, es geht auf das Ende zu. Aber ich bin ja überzeugt, das sind alle so wahnsinnig diszipliniert, das werde ich eigentlich gar nicht brauchen. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Panel. Davor noch eine Sache, die ich euch gerne sagen würde. Wie ihr wisst, hatte sich der Penja zur Aufgabe gemacht, sich um verfolgte AutorInnen zu kümmern und ihnen zum Beispiel auch ein Refugium in Deutschland zu bieten, wenn sie exiliert sind und sie dabei zu unterstützen. Aber es geht eben auch darum, diejenigen nicht vergessen zu lassen, die in ihren Ländern verfolgt sind, im Knast sitzen, mit dem Tode bedroht werden. Und deswegen werden wir heute zwischendrin, zwischen den Panels, immer wieder an diese Menschen erinnern. Jérôme Robinet und Alexandra Bulusch und Sandra Hetzel werden euch Verfolgte vorstellen. So, das erste Panel, die innere Zensur beim Schreiben. Habt ihr schon mal was von Okay, ihr wisst, was ich meine, ich krieg's jetzt nicht raus. Eigentlich ist das ja schön, weil das ja bedeutet, da liest jemand meinen Text gegen und macht ihn besser. Und ich würde ja sagen, gute Sache, jeder, der schreibt, weiß, dass man da eigentlich profitieren kann. Und ehrlich gesagt, bei all der sexistischen Kackscheiße, die man manchmal so in Texten findet, hätte ich gar nichts dagegen, wenn da mal ein bisschen redigiert würde, sehr sensibel natürlich. Aber in Zeiten von Cancel Culture, in Zeiten, wo historische Texte gesäubert werden, weil man dem Publikum die Originalversion nicht zutrauen will, in Zeiten, wo AutorInnen einen Shitstorm ernten, wenn sie in Geschichten, die in der Vergangenheit spielen, Menschen so sprechen lassen, wie die damals gesprochen haben, in solchen Zeiten setzt da die Schere im Kopf schon beim Schreiben ein. Der Kollege Jan Ehlert ist Radiomoderator beim NDR und hat den Schwerpunkt Kultur und Literatur und Kulturpolitik.
Vielen Dank, Bashamika, für diese schöne Anmoderation und auch schon kleine Einführung ins Thema. Die innere Zensur beim Schreiben haben wir uns als Einstiegsthema für diesen Kongress bei den Panels gesetzt. Und in der Tat, ein Gespenst geht um im Literaturbetrieb, das Gespenst der sozialen Zensur. Dieses Gespenst hat zumindest die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie gesehen und so benannt und auch vor den Folgen gewarnt. Ein Roman wie zum Beispiel die satanischen Verse von Salman Rushdie würde heute vermutlich nicht nur verboten, sondern überhaupt gar nicht erst geschrieben. Denn Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Romane über heikle Themen schreiben, die würden zurückgehalten von eben dieser sozialen Selbstzensur. Verlage würden diesen Büchern ohnehin keinen Platz mehr einräumen. Und das, obwohl die verkaufsfördernde Maßnahme Demand Sense, ihr und sie habt vermutlich davon gehört, noch gar nicht auf dem Markt war, die uns ausrechnet, welche Romane denn erfolgreich werden. Das Ergebnis im positiven Sinne, eine Literatur, die niemandem mehr wehtut. Das kann ja erst einmal gar nicht so schlecht sein, Stichwort Sensitivity Reading. Aber vielleicht tut sie doch weh. Dem Schreibenden, der nicht das sagen darf, der nicht der sein darf oder die sein darf, der er oder sie eigentlich ist. Vielleicht auch der Gesellschaft, denn wie Carsten Broster es gesagt hat, wir bleiben dann alle an Land und schauen auf das Meer hinaus und können nur ahnen, was dort auf uns wartet. Das Gespenst ist zudem ziemlich real. Schon 2013 führte der US-amerikanische Penn eine Umfrage zur Selbstzensur durch mit dem Ergebnis, jeder Fünfte, der oder die an dieser Umfrage teilgenommen hat, gab bereits an, beim Schreiben darüber nachzudenken, was für Auswirkungen dieses Schreiben und die Recherche denn haben könnte und sich dementsprechend auch anzupassen. Und das wird mittlerweile vermutlich höher sein. Begriffe wie Cancel Culture oder Book Banning sind weit verbreitet in den Vereinigten Staaten. Sie haben es in der Zeit vielleicht gelesen. Reicht mittlerweile eine Beschwerde eines besorgten Bürgers, um ein Buch einfach aus der Bibliothek verschwinden zu lassen. Die Zahl der Bücher, denen das passiert ist, ist im vergangenen Jahr von 3.000 auf über 10.000 gestiegen. In Deutschland, im deutschsprachigen Raum, sieht es noch nicht so aus. Niemand muss bei uns, weil er einen Roman schreibt, ins Gefängnis. Niemand muss Gefahr laufen, gefoltert zu werden. Andererseits in Europa, Eva Menasse hat es erwähnt, in Italien sieht es bereits ganz anders aus. Antonio Scurati wird öffentlich aus Talkshows ausgeladen, um dort eben nicht mehr zu sprechen. Was macht das mit Schreibenden, wenn immer mehr darüber diskutiert wird oder weniger diskutiert, sondern polarisiert, was man denn schreiben darf und wer es schreiben darf? Wenn wir über kulturelle Aneignung als Kampfbegriff reden und damit verboten werden soll, dass man nur noch das schreiben darf, was man doch selber kennt, oder hat es vielleicht auch positive Seiten? Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen werden mit vier Schreibenden, die alle sich diese Frage im Kopf vermutlich auch bei jedem Buch, bei jeder Kolumne selber stellen. Darf man das eigentlich noch schreiben? Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit Simone Buchholz, nicht nur Mitglied im Board des PEN gewesen bis gestern, sondern auch erfolgreiche Schriftstellerin, unter anderem der Krimiserie Chastity Riley, aber auch erfolgreicher Romane. Nach uns, der Himmel ist gerade erst erschienen. Schön, dass du da bist. Hallo Simone.
Hallo.
Mit Dana Grigorcia, Schweizer Schriftstellerin, die in ihrem aktuellen Roman Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen schon wunderbar zeigt, wie sich das, was eine Schriftstellerin denn erlebt, automatisch im Roman niederschlägt, manchmal auch, ob sie will oder nicht. Und wo die Frage, was ist Kunst, was ist nicht Kunst, am Zoll in den USA auch schon für einige Komplikationen sorgt. Und außerdem ist Dana auch Verlegerin mit dem Telegramme Verlag, gibt sie Werke von weniger beachteten Schriftstellerinnen heraus, kann also auch diese Perspektive einnehmen. Auch dir ein herzlich willkommen, Dana.
Danke sehr.
Neben ihr Giovanna Reisinger, Filmemacherin und Autorin, die in ihren Büchern Spitzenreiterin und zuletzt Pleasure gegen patriarchale Frauenbilder anschreibt, gegen Rollenbilder, gegen Klassismus, durchaus also auch dahin geht, wo es weh tut und durchaus auch einiges aushalten muss, was weh tut, insbesondere für ihre Kolumnen, unter anderem in der Vogue und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch dir herzlich willkommen, Giovanna.
Hallöchen.
Und ebenfalls auf dem Podium Alain-Claude Sulzer, Schweizer Schriftsteller, der sich in zahlreichen Künstlerromanen auch mit der Frage auseinandergesetzt hat, was ist das überhaupt ein Künstler, wie beeinflusst das ein Leben? Und der während des Schreibens seines gerade erschienenen großartigen Romans Fast wie ein Bruder selbst erfahren hat, dass manchmal es ganz schnell gehen kann, dass nicht nur literarische Kriterien über das Entstehen eines Buches entscheiden können, sondern möglicherweise auch vorauseilende vermeintliche politische Korrektheit. Auch dir herzlich willkommen, Alain.
Hallo.
Vielleicht fangen wir mit diesem ganz konkreten Beispiel an, weil es ja zeigt, dass die Debatte durchaus im deutschsprachigen Raum angekommen ist. Du hast damals für deinen Roman eine Förderung beantragt beim zuständigen Fachausschuss Literatur der Stadt Basel. Und dieser Antrag wurde zurückgeschickt, weil du in diesem Entwurf ein Wort benutzt, das Z-Wort, also das ehemals verwendete Wort für Sinti und Roma, was heute, so sagt es der Duden, das wurde dir dann auch sehr freundlich mitgeteilt, dass der Duden das sagt, ja als diskriminierend gilt. Du hast daraufhin das Ganze öffentlich gemacht und von Zensur gesprochen. Erstmal ist die Nachfrage ja keine Zensur. Was hat dich an diesem Schritt empört?
An dem Schritt hat mich empört, dass die Jury, eine literarische Jury, also Leute, die davon eine Ahnung haben müssten, dass die mir eine solche Frage stellen in einem Roman, in dem es ganz offensichtlich um einen Ich-Erzähler geht. Also es spricht gar nicht der Sulzer, es ist kein auktorialer Erzähler, sondern es ist ein Ich-Erzähler, der genau das weiß, was er weiß. Er weiß nicht mehr, er ist genau das, was er ist, und er benutzt dieses Wort und sagt übrigens, er schreibt über eine Zeit in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren, er schreibt es aber von heute aus, und in dem Text steht sogar zur allgemeinen Erklärung, dass man heute natürlich das Wort Sinti und Roma dafür benutzen würde. Also mehr konnte man gar nicht an Informationen geben dafür, dass es sich um einen literarischen Text handelt, der also eine andere Person schreibt. Und ich fand es einfach so ungehörig, dass eine Jury, zu der, muss ich sagen, Dana Grigorcia gehört, dass die mir eine solche unverschämte Frage stellen. Also habe ich das Gesuch zurückgegeben und hab's an verschiedene Medien geschickt und die NZZ am Sonntag hat es dann publik gemacht und es war aus verschiedenen Gründen ganz gut, weil es hat eine Sache ins Rollen gebracht, zum Beispiel das, dass die Jury mir, das wissen wir inzwischen, mir zugesprochen hatte, mir dieses Geld zu geben, dass aber die Behörde hinter dem Rücken der Jury, aber im Namen der Jury, mir diese Frage eben gestellt habe. Ich war aber erstmal total sauer und dachte, was will die Dana, was wollen die von mir? Gut, es war nicht die Fachjury, zwei Frauen der Behörden, die keine Zensur ausgeübt haben, das könnte ich jetzt theoretisch zurücknehmen, aber die sich in eine Sache eingemischt haben, zu der sie eigentlich nichts zu sagen haben, obwohl sie pushen. Also was die Statuten angeht, dürfen Sie das. So genau. Viel dazu.
Es soll ja auch heute weniger um die Zensur an sich gehen, sondern um die Selbstzensur. Und du hast auch gesagt, jüngere Autorinnen und Autoren werden sich hüten, wahrscheinlich demnächst solche Vorschläge noch einzureichen, würden also im Kopf die Schere einsetzen. Dana, du warst nun, Alain hat es gesagt, in dieser Jury. Macht ihr euch über solche Fragen auch Gedanken, was ihr auslöst mit den Reaktionen, was das für Konsequenzen haben kann für diejenigen, die ja immerhin Geld wollen, für die immerhin das Entstehen dieses Romans davon abhängen kann?
Nein, in der Jury sprechen wir einfach über Texte und über die textliche Qualität und entscheiden ja, nach diesen Kriterien. Ich bin immer sehr dagegen, die Biografie des Autors, der Autorin mit zu berücksichtigen. Also sagen, das ist jetzt ein Debütautor, jetzt müssen wir dem helfen. Wir schauen nur nach den Texten. Und natürlich hat es mich sehr beschäftigt, so im Auge dieses Orkans zu kommen, vor allem, weil es ein Gespräch darüber wurde, bei dem Autor und Erzähler also nicht mehr auseinandergehalten wurden. Alain hat dieses Wort gesagt. Und das stimmte nicht, aber als Jurymitglied darf man sich ja nicht äußern und darüber sprechen, was wir im geschlossenen Raum alles beschlossen haben, oder wer dafür war oder wer dagegen, das wäre dann nicht fair den Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Aber nein, ich versuche das wirklich nicht zu berücksichtigen, die Biografie und was lösen wir mit diesem Preisgeld aus, was lösen wir mit der Förderung aus, wollen wir mehr von diesen Texten, also geben wir diese Signale, weil es soll keine Politik sein, sondern es ist ein Ort, an dem beschlossen wird, dass Literatur, die wertvoll ist, entstehen soll.
Das klingt ja erstmal nach genau dem Ort, der es sein soll. Jovanna, wenn du deine Bewerbung für Texte schreibst, wenn du dich um Veröffentlichungen bewirbst, welche Rolle spielt da eine mögliche Schere im Kopf? Gibt es die oder kannst du aus deiner Erfahrung alles schreiben, was du möchtest?
Naja, ich bin vielleicht ja auch an anderer Stelle ja sehr schamlos und sehr offenbarend, was man mir so zuschreibt. An anderen Stellen würde ich sagen, es ist schon wirklich vieles gelogen, aber ich werde die ganze Zeit auch ja mit meinen Figuren verwechselt und habe das ja dann irgendwann so als Methode für mich fortentwickelt und weiterentwickelt und spiele sehr stark damit. Dementsprechend gibt es die gar nicht so stark. Es ist eher, was mich beschäftigt, ist so Reaktionen, die von außen kommen, die manchmal also wirklich außerordentlich bedrohlich wirken. Das ist eher, was mich beschäftigt bei manchen Texten, aber das betrifft eher meine Kolumnenarbeit und nicht unbedingt jetzt meine Prosa in dem Sinne, also meine Romane und so. Ich werde ganz oft eher in der Funktion eingekauft, also als die sexy im Sinne von über Sex schreibende und sehr offen anscheinend schreibende Autorin. Dementsprechend habe ich sehr viele Freiheiten bekommen. Aber um dorthin zu kommen, hat es schon viel Kraft auch gebraucht und viel, nicht unbedingt Anfeindung, eher so Hass oder so. In die Richtung. Ja? Ist so. Es beantwortet nicht wirklich so gut die Frage, weil ich mich gerade eher als diese Kolumnistin ja verstehe in dem Sinne. Dementsprechend kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen.
Dann kommen wir da vielleicht gleich noch drauf. Wir wollen auch nochmal trennen. Zum einen geht es ja um das, was ich schreibe, um anderen nicht möglicherweise weh zu tun? Denn es gibt ja Gründe, warum wir heute eher von Sinti und Roma sprechen, als dass wir das Wort in einem aktuellen Kontext noch benutzen, wie es in deinem Roman ja auch differenziert wird. Wir haben uns ja weiterentwickelt. Und das andere ist ja, wie trete ich selber auf und was wird mir für ein Hass als Person gegenübergebracht? Simone, du hast dann im Gespräch mit mir mal gesagt, du willst ja in deinen Figuren niemanden wehtun. Du willst ja nicht nach unten treten, wenn du über etwas schreibst. Das bedarf ja auch einer gewissen Sensibilität. Gibt es Wörter, die du bewusst auch nicht verwenden würdest, nicht mehr als vielleicht früher?
Ich würde sagen, ich glaube, ich kann keinen großen Unterschied machen zwischen der Art, wie ich lebe und der Art, wie ich schreibe. Es gibt da, ich kann so, nicht so gut entscheiden zwischen innen und außen. Ich glaube, ich habe das vielleicht nicht gelernt. Und es gibt also Sachen, die ich auch zu niemandem, die ich niemandem ins Gesicht sagen würde, würde ich auch nicht schreiben. Ganz einfach. Und ich möchte auch nicht nach unten treten, im Leben nicht und auch in meinen Texten nicht. Und um das konkret verständlich zu machen, kann ich, glaube ich, einfach mal kurz sagen, wie ich das in den Kriminalromanen, was mir wichtig war und was ich auch sehr bewusst irgendwann bewusster gemacht habe, als ich es am Anfang unbewusst getan habe, dass ich einfach immer gesehen habe, okay, bei mir werden keine Frauen und Kinder gefoltert, zum Beispiel, um den voyeuristischen Massengeschmack zu bedienen oder sich dem anzubiedern. Das hat aber auch was mit Realismus zu tun, weil Kriminalroman, guter Kriminalroman ist Neorealismus und dann sollte man Wirklichkeit abbilden und es geht meistens in Kriminalfällen oder bei Gewaltfällen nicht um total verrückte Serientäter, die stundenlang Menschen in irgendwelchen Kammern foltern, sondern es ist meistens nur eine kurze, schnelle Eskalation aus wirtschaftlichen Gründen ganz oft. Insofern trickse ich mich, glaube ich, bei dieser Frage, wie das, was ich schreibe, da außen ankommt, trickse ich mich aus, indem ich einfach immer nur für meinen Lektor schreibe. Also ich bin der klassische, ich spiele für einen Trainer und das ist mein Lektor und an allen anderen kann ich mich sowieso nicht orientieren, weil das ist ja so eine amorphe Masse, Entschuldigung, aber LeserInnen sind amorphe Masse. Ich kann das erstmal nicht anders sagen und ich muss aber für jemanden schreiben, damit ich überhaupt schreiben kann, weil ich jemandem etwas erzählen möchte und deshalb tue ich das immer nur für meinen Lektor und weil ich nicht möchte, dass der mich für einen schlechten Menschen hält, weil ich ihn einfach nicht verlieren will, weil ich davon lebe. Genau, also ich schleime mich bei meinem Verlag ein und damit mache ich es dann vielleicht so, dass es auch für alle anderen und mich okay ist.
Damit jetzt hier kein falsches Bild aufkommt, Anna, Claude Sulzer ist auch kein schlechter Mensch, weil er das Wort benutzt hat, sondern
Nein,
es ist
um
ja
Gottes
ganz,
Willen,
explizite,
das meinte ich, um
ganz
Willen.
Explizite Rollenprosa. Und dir ist es aber wichtig, dass diese Rollenprosa, Eva Menasse hat es eben auch in ihrer Rede gesagt, erhalten bleibt auch in aktuellen Romanen. Es geht nicht nur darum, dass wir nicht alte Romane umschreiben, sondern dass diese Freiheit weiterhin bleibt, auch wenn es denn die Rolle erfordert, alle Wörter zu benutzen, die dazugehören. Warum? Warum kann man da nicht einen Schritt zurücktreten und sagen, wir wollen aber doch niemanden verletzen?
Es ist natürlich jedem Autor selbst überlassen, es zu tun, wie er gerade will. Aber wenn es der Autor ist, der ich bin, der so und so alt ist, der so und so viele Romane geschrieben hat, dann muss man mir halt vertrauen. Ich kann ja nichts anderes als dieses ganz Persönliche einfordern. Dann muss man mir eben vertrauen, dass ich, indem ich dieses Wort benutze, was ich weniger schlimm finde, das will ich doch noch in Klammern sagen, als gewisse andere Wörter. Das N-Wort würde ich vielleicht oder ziemlich sicher nicht benutzen, außer ich würde vielleicht einen Roman schreiben, was sehr unwahrscheinlich ist, der im 19. Jahrhundert in den Südstaaten spielt, dann wäre es ja wieder was anderes. In dem Fall, wie gesagt, man kann ja auch andere Wörter dafür benutzen, aber in dem Fall fand ich das jetzt einfach, dass ich das verwenden will und ich glaube wirklich, ganz ehrlich gesagt, dass ich absolut niemandem zu nahe getreten bin. Ich habe im Nachgang, um jetzt anekdotisch zu werden, ich lebe auch in Frankreich, eine Nicht-Sinti und Roma, die mir aber jedes Jahr kommt und die will mir immer Körbe verkaufen und ich gebe ihr immer Geld. Und dann habe ich sie gefragt, wie diskriminierend sie das Wort Zigan empfindet und dann hat sie gestutzt und hat gesagt, ja, das ist ihr nicht so sehr recht. Und dann habe ich gesagt, Sinti und Roma. Und dann war sie viel entsetzter noch, weil sie gesagt hat, um Gottes Willen, ich bin eine Manouche. Und dann hat sie noch zwei, drei andere Worte benutzt, die mir nicht bekannt waren. Wenn wir jetzt ganz korrekt wären, müsste man, dass diesen Vorschlag hat es übrigens bei Facebook gegeben, man hat gesagt, mach doch, oh nee, ein Regierungsrat hat, also ein Minister in Basel hat gesagt, man kann doch einfach mit Fußnoten arbeiten, aber eine Literatur, tut mir leid, eine belletristische Literatur, die mit Fußnoten arbeitet, außer sie ist von Elke Schmitter und da ist es ein Konzept, gehört es zum Roman, sollte nicht sein. Man muss keine Fußnoten machen. Die Leute, die das lesen, die Leser, die das lesen, die wenigen Leser, die noch Romane lesen, werden ganz genau verstehen, warum ich dieses Wort verwende und dass dieses Wort auch im Grunde genommen nicht wirklich despektierlich gemeint ist. Nicht ich, sondern dieser Ich-Erzähler.
Und da ist ja auch der Glaube an einen mündigen Leser, eine mündige Leserin. Man kann den Roman ja auch nicht lesen, wenn einem das nicht gefällt. Stichwort Triggerwarnung. Jovanna, du hast dich jetzt selber als die für das Schamlose mit eingeführt im Ganzen. Für wie sinnvoll hältst du Triggerwarnungen auf Büchern und vielleicht auch Kolumnen? Sollte es sowas geben?
Naja, warum denn nicht? Ich störe mich da wirklich gar nicht dran. Also es gibt ja dann immer wieder auch so an Theatervorstellungen oder auch bei Filmen immer das Schild vorne noch dran, darum geht's und so weiter. Warum denn nicht? Also mir ist es herzlich egal, wenn es vorher schon angekündigt wird, was jetzt passiert, im Sinne von, das ist die Themenwahl oder es geht auch darum, denn es ist für manche einfach triggernd und warum nicht einfach die Leute mit einbeziehen und mitdenken. Dementsprechend, ja genau, her mit dem Szenenapplaus. Und dementsprechend bin ich da überhaupt nicht angegriffen, weil ganz viele auch so sind, nein, man möchte ja vielleicht auch den Überraschungsmoment auf der Bühne oder im Film oder dieses und jenes. Und ich bin so, ja, I get it. Ich schaue mir zum Beispiel mit großer Leidenschaft Body-Horror-Filme an. Gut, da weiß ich auch, in welche Genre ich gehe, deswegen brauche ich nicht nochmal extra einen Hinweis. Aber da möchte ich jetzt nicht von der Überraschung, die möchte ich jetzt nicht vorher schon verraten bekommen. Aber in anderen Dingen, warum denn nicht? Ich bin da wirklich große Befürworterin und gehe schon auch davon aus, dass es etwas bringt. Also nicht nur dieses Akzeptieren, Tolerieren, sondern auch dieses Miteinbeziehen. Denn wenn es für mich bestimmte Themen gibt, die etwas in mir hervorrufen, was etwas sehr Dramatisches, Traumatisches oder sonst irgendwas Schmerzhaftes ist, warum mich nicht vorher darauf vorbereiten? Also fände ich super.
Wenn man es dann liest, seid ihr als Schreibende den Reaktionen direkt ausgesetzt? Und bleiben wir gleich bei dir. Du hast es bereits gesagt, du schreibst zwei Kolumnen, eine nicht mehr, Bleeding Love, da geht es um Menstruation, und eine Single-Kolumne in der FAZ, da geht es unter anderem auch um Sex, aber es geht um einen Blick auf unsere Gesellschaft aus queer-feministischer Sicht. Das kannst du machen, es steht dir frei, aber die Reaktionen, die du kriegst, erfordern doch ein ziemlich dickes Fell. Wie gehst du mit sowas um?
Ja, es gab unterschiedliche Stadien. Also als ich mit der Menstruationskolumne angefangen habe, das war 2020. Ich habe sie jetzt so langsam heimlich auslaufen lassen. Es erschien dann noch ein Buch darüber bei Reklam und dann war es für mich geklärt. Aber als ich damit angefangen habe, war so die gängige Reaktion auf Vogue, auf deren Instagram-Kanal und so weiter, so etwas wie, sie versucht wirklich mit jedem Mittel Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist eklig, ich möchte davon nichts wissen, warum jammert die immer so herum? Und da gab es natürlich den großen Vorteil, dass Vogue Online keine Kommentarfunktion hat. Das heißt, es gab nur diese Instagram-Kommentare und da wurde dann relativ schnell wieder für Ordnung gesorgt im Sinne von, die haben auch wirklich manchmal sehr lustig reagiert, sowas wie, eure Texte sind so schlecht geworden, habt ihr jemanden neuen eingestellt? Ja, Jovanna Reisinger, da bin ich. Ich fand es auch sehr lustig. Bei der FAZ war das Ganze dann schon ein bisschen anders. Die begann 2023 und in dieser Kolumne schreibe ich gegen heterosexistische, heteronormative Liebeskonstrukte und Konzepte an und natürlich eckt es an, ist ja klar. Und es geht sehr viel um Sex und es geht auch sehr viel darum, sich nicht zu verlieben oder schon oder lieber halt auch Single sein zu wollen. Und es gab eine Kolumne, die erschien letztes Jahr im Sommer, da habe ich so etwas geschrieben wie, ich möchte in erster Linie Männer daten, wenn ich sie date, die erstens HPV-geimpft sind und zweitens schon mal in Therapie waren oder sich in einer befinden. Und dafür wurde ich 4 Tage lang einfach so zerstört, dass man daraufhin die Kommentarfunktion einstellen musste. Und ja, es hat einfach nicht aufgehört. Und dann ist es natürlich so, dass ich viel Post bekomme, also so LeserInnenbriefe, die manchmal wirklich äußerst bedrohlich sind. Und das bringt mich immer mal wieder, je nachdem, wie ich gerade selber, in welchem State of Mind ich auch bin oder in welchem, was für Kapazitäten ich habe, wirklich an so Ränder. Also, man muss damit umgehen können, sagt sich leichter, als es dann irgendwie so ist. Und hin und wieder gibt es durchaus Momente in meinem Leben, wo das gar nicht so einfach ist, mit dieser Konfrontation dann zum Beispiel lässig umzugehen oder sich darüber lustig zu machen oder so. Denn manche sind tatsächlich sehr bedrohlich und dann versucht man herauszufinden, was man machen kann. Manchmal kann man was machen, manchmal nicht. Und dann überlege ich mir natürlich schon 2-3 Texte später, wenn ich dann anfange, diese Kolumne, diese Episode zu schreiben, was könnte passieren, kann ich das gerade aushalten, was gibt es für Schutzmechanismen, wer ist dann an meiner Seite und so weiter und so fort. Und das sind noch so harmlose Beispiele, würde ich jetzt mal sagen. Ich kenne auch KollegInnen, wo es durchaus wesentlich bedrohlicher ist.
Und die Shitstorms, die reingebrochen sind über Dinge, die geschrieben wurden, Dinge, die gesagt wurden, die genannt wurden, da werden uns alle zahlreiche Beispiele einfallen aus der jüngeren Vergangenheit. Spielt so etwas dann tatsächlich mit, Simone, wenn du Bücher schreibst, du sagst, man muss ein hartes Fell haben als Autorin, spielt dann schon manchmal der Gedanke mit, dass du sagst, das lieber nicht, das möchte ich mir nicht antun? Oder kannst du, wenn du selber sagst, nein, kannst du verstehen, wenn AutorInnen sagen, das möchte ich mir lieber nicht antun, da ziehe ich mich zurück?
Ich kann das sehr gut verstehen und ich bewundere das, Giovanna. Deshalb habe ich dich ja auch für dieses Panel angefragt, weil ich finde, dass du so mutig bist. In dem,
sie
was
war
du
so
machst.
Hartnäckig.
Nein, ich finde es einfach, ich finde das bewundernswert und toll und ich glaube, ich hätte es mir, ich bin ja schon ein bisschen älter, in deinem Alter nicht getraut und deshalb rutsche ich da auf Knien. Ich habe für mich da auch wieder so ein, ich bin so eine wandelnde Trickkiste, ne? Ich habe einfach das Internet ausgeschaltet. Also ich man kann mir keine E-Mails mehr schicken, wenn man meine E-Mail-Adresse nicht hat und die gibt es einfach nicht so irgendwo da draußen und Social Media habe ich auch abgeschaltet. Und seitdem geht es mir sehr viel besser und seitdem ist es mir auch viel mehr egal und es tun mir alle leid, die in dieser Scheißemaschine noch drin sind. Ich würde mir manchmal wünschen, dass es so, also vielleicht interessiert es nicht, wenn SchriftstellerInnen streiken, aber wir könnten einfach alle aus dem Internet rausgehen mal und sagen, so, dann macht doch eure Empörung selbst, wir schreiben wieder Romane. Und generell muss ich mich schon auch immer wieder anfeuern dazu, frei zu schreiben, frei zu denken, mit jeder neuen Geschichte, jedem neuen Text erstmal alles wegzuwischen, denn ich bin überzeugt davon, antwortend auf das, was Carsten Brosdorf vorhin gesagt hat, das Leben ist kein Safe Space und die Literatur ist auch kein Safe Space und sollte auch keiner sein. Ich langweile mich schnell und vielleicht mag ich auch gern mit meinen Texten und auch mit meinem Leben und dem, was ich tue, immer mal ein bisschen ins Risiko zu gehen. Und ich glaube, dem müssen wir uns alle aussetzen, sobald wir einen Stift in die Hand nehmen oder an die Tastatur gehen. Und ich bewundere aber jede und jeden von uns, der es tut, weil es ist schon anstrengend, ja.
Aber es geht ja auch, weil du ja vorhin auch gesagt hast, mit den, ne, den Opfern zum Beispiel in deinen Texten, es geht ja auch um Überzeugung. Also das ist ja auch der Grund, warum man es ja dann doch immer wieder so macht. Also als ich diese Kolumne angenommen habe.
Natürlich, man will ja was da draußen schon was liegen lassen.
Ja, ja, genau. Ja,
ohne irgendeinen blöden Zeigefinger. Aber ja. Man will natürlich über Narrative auch mal Stereotype durchbrechen.
Ja.
Und da ganz unauffällig alles Mögliche liegen lassen von dem, wovon ich finde, dass es wichtig ist und richtig ist. Aber wie gesagt, mich kratzt das gar nicht mehr so sehr, was darüber dann geschrieben wird, weil ich es mir einfach nicht anschaue, weil ich es abgeschaltet habe.
Sonst wären wir eben an diesem festen Ufer im Hafen und würden nur darauf schauen und hätten immer nur die gleiche Literatur. Dana, du bist jetzt nicht nur Autorin, du bist auch Verlegerin und bemühst dich auch darum, andere Perspektiven, andere Bücher herauszugeben. Aus dem Internet rauszugehen, wäre da wahrscheinlich gar keine Lösung, oder? Wie versuchst du trotzdem, diese Zeichen zu setzen?
Welche Zeichen?
Die Zeichen, die Simone sagte, also ein paar Demarkationslinien zu ziehen, ein paar Nachrichten, Narrative zu hinterlassen, andere Narrative.
Das ist, in dem Bereich, in dem ich tätig bin, habe ich den Eindruck, in der Literatur, ich konfrontiere mich mit diesen Themen nicht, weil es sind Romane und das Publikum, das diese Romane anspricht, ja. Reagiert nicht so, also diese Romane, die ich publiziere im Telegramme Verlag, die finden nicht so die breite Öffentlichkeit, dass in dieser breiten Öffentlichkeit auch Leute geben könnten, die sich darüber empören, was wir drucken. Es geht ausschließlich über Literatur und wir stellen auch nicht die Biografien unserer Autoren so in den Vordergrund. Ich glaube, das ist immer so ein Thema, inwiefern exponiert man sich selber, inwiefern geht man als Person nach vorne oder inwiefern lässt man eigentlich die Bücher für einen sprechen? Und es gibt eigentlich nicht so viele Leserinnen und Leser, wie wir uns wünschen. Also es reagieren, die Leute reagieren in den wenigsten Fällen auf die Bücher. Und auf dein Buch haben die Leute reagiert, weil dieses Thema öffentlich, also auf dieses Wort haben die Leute reagiert, weil es an die Öffentlichkeit getragen wurde, aber es hätte niemand reagiert nach dem Lesen des Buches und es hat auch niemand reagiert nach dem Lesen des Buches, weil Literatur Muße braucht und die Menschen, die diese Muße haben und die Bereitschaft aufbringen, unterschiedliche Perspektiven anzunehmen beim Lesen eines Buches, die reagieren nicht mit Empörung auf ein Buch. Also jetzt reagieren die Leute vom Rande unserer Literaturblase mit Empörung, vom Hörensagen und am meisten reagieren die Menschen auf Personen. Also wenn man sich als Person exponiert, wenn man als Person sagt, das ist meine Geschichte, das ist mein Traumata, das ist meine Auffassung und das ist das Buch dazu. Und dann macht man sich, aber wenn man das Buch im Vordergrund lässt und man selber hinter dem Buch bleibt, das ist natürlich auch nicht marketingtechnisch keine gute Entscheidung, weil sich die Bücher heutzutage über die Personen verkaufen oder über die Figuren der Autorinnen und Autoren, aber für das Schreiben, das tut gut, weil man sich dann gar nicht mehr so überlegen muss, was man jetzt schreibt, sondern man behält sich die große Freiheit zu schreiben, was man will, weil die Leserinnen und Leser, die man hat, werden es schon richtig einordnen können.
Ja. Darf ich noch etwas einfach, um es ein bisschen anders nochmal zu öffnen, zur Selbstzensur sagen, es gibt sicher einen Riesenunterschied zwischen der Selbstzensur oder wie auch immer man das nennen will, die ein Journalist möglicherweise eingebaut hat oder jemand, der 3 Tage vorher gefragt wird, ob er über irgendwas schreiben will und das soll dann 3 oder 4 Tage später veröffentlicht werden, oder einem Autor, der ja nun, sagen wir mal, im Schnitt 2 Jahre an einem Roman arbeitet und täglich und stündlich oder jedenfalls unentwegt, wenn er am Schreibtisch ist oder und an seinem Computer arbeitet, der ist natürlich ständig, nicht, da ist eben das Wort Selbstzensur nicht das richtige Wort, sondern ständig dabei, sich unentwegt zu korrigieren. Jedenfalls ist das meine Arbeitsweise. Also es könnte dann auch passieren, dass das Z-Wort oder welches Wort auch immer auch wieder wegfällt. Es ist eine Entscheidung, aber wenn es jetzt nicht darum geht, innerhalb eines totalitären Staates zu schreiben, wo man tatsächlich aufpassen muss, in diesem leben wir ja nicht, wir müssen ja nur aufpassen, dass es gewissen Leuten vielleicht nicht gefällt, da müssen wir durch, das ist ja kein Problem. Aber ansonsten haben wir wirklich eben, wie gesagt, 2 Jahre Zeit, jedes Wort, und ich finde, das sollten wir auch, also ich tue es jedenfalls, jedes Wort auf der Goldwaage abzuwiegen, wie man das nennt. Und dann ist sozusagen das Wort Selbstzensur in gewisser Weise auch schon wieder obsolet. Mhm. Und dann muss man uns allerdings auch glauben, müssen uns die Leser glauben, dass das, was wir geschrieben haben, dass wir das tatsächlich auch meinen oder dass wir das auch wollen, dass wir diese Worte bewusst setzen und nicht nur einfach so und auch nicht unbedingt, um zu provozieren.
Um es von dem Wort zu lösen, Dan hat gerade gesagt, natürlich kann man schreiben, über was man möchte und hat die große Freiheit da. Und du hast gesagt, man kann auch aus jeder Perspektive schreiben. Wir hatten im vergangenen Jahr einen großartigen Roman, Luca Kieser, aus der Sicht eines Tentakels eines Oktopus. Niemand von uns ist jemals Tentakel eines Oktopus gewesen, trotzdem ist das großartige Literatur. Aber schwierig wird es ja dann, wenn man über etwas schreiben möchte, was mit einem selbst verbunden ist. Wenn man über sich selbst, über seine Erfahrungswelt schreiben möchte, seine Überzeugung schreiben möchte und feststellt, das darf man vielleicht nicht oder Man darf es, aber kriegt dafür heftige Reaktionen, wie in deiner Kolumne oder wie vielleicht weniger hier auf dem Panel Autoren und Autoren, die etwas schreiben, wo sie dann schnell in die Ecke, die sind aber rechts, gestellt werden. Diese Selbstzensur findet ja doch statt, wenn man feststellt, ich habe das Gefühl, das, was ich schreiben möchte, darf ich nicht, weil es gesellschaftlich nicht mehr erwünscht ist. Kennt ihr das oder ist das weit ab davon, Giovanna?
Ach so, ich wollte nur sagen, dass die Reaktionen, die ich bekomme, ja durchaus meine Texte bestätigen. Deswegen ist es ja auch kalkuliert. Ne? Also da, wo diese Kolumne erscheint, das war ja durchaus, war mir ja vorher schon klar. Und deswegen ist es natürlich auch so etwas, was ich ja durchaus mitkalkulieren musste, schon von Anbeginn. Dementsprechend denke ich mir auch immer, naja, passt schon. Kann man schon damit arbeiten auch. Ne? Also ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann die letzte Kolumne schreibe, dann werde ich nur das Beste auf der Kommentare veröffentlichen. Das wird sehr amüsant, da könnt ihr euch jetzt schon freuen. Dementsprechend, ne, also nicht alle diese, nicht all das ist unbedingt negativ. Ich sehe es als Bestätigung ja auch.
Du auch, Anna, als Bestätigung?
Wie war die Frage?
Ob es in diesem Fall, ob dann die Kritik auch eine Bestätigung sein kann im Literarischen oder meine Frage aufgreifend, kennst du dieses Gefühl, dass du manchmal sagst, das würde ich aber gerne schreiben, aber ich tue es vielleicht doch nicht?
Nee, bei dir oder im Bekanntenkreis? Das Gefühl kenne ich nicht, nein, das kenne ich nicht. Es gibt aber natürlich sicher Beispiele oder es gibt in der Vergangenheit natürlich Beispiele von Menschen, die das durchaus natürlich, die nicht das über das schreiben konnten, weil die Zeit einfach noch nicht reif war. Dann haben sie etwas anderes geschrieben, dann haben sie unter Umständen sublimiert, nannte man das früher.
Ein Beispiel, das du mir im Vorgespräch gesagt hattest, war E.M. Forster, der Zeit seines Lebens eben seinen Roman Maurice über sein homosexuelles Begehren nicht veröffentlichte, weil er Angst hatte, was passieren würde.
Nein, nicht nur das, er hat überhaupt nicht mehr veröffentlicht. Das heißt, er hat irgendwann mal mit 45 aufgehört, Romane zu veröffentlichen und es war vielleicht noch als Literaturkritiker tätig, weil er gesagt hat, ich habe die Schnauze voll, den Leuten was vorzulügen. Also er ist dem, was Thomas Mann gemacht hat, eben aus dem Weg gegangen, dem Sublimieren, wobei Thomas Mann ja auch sonst noch sublimiert hat, also auch im wirklichen Leben. Das hat E.M. Forster vielleicht nicht getan, aber Forster hat gesagt, okay, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, heterosexuelle Romane zu schreiben oder heterosexuell konnotierte Romane zu schreiben. Und das finde ich wirklich, das ist für mich wirklich eine wirklich schlimme Art von Selbstzensur, die er sich auferlegt hat oder auferlegen muss. Nein, er wollte das. Er hätte ja weiter seine viktorianischen Romane schreiben können, wollte er aber nicht. Mutige Entscheidung, aber Selbstzensur.
Jetzt sind wir hier auf dem Podium des PEN Berlin, deswegen ist es wenig überraschend, dass hier ein klares Votum dafür ist, dass die innere Schere im Kopf nicht da ist oder nicht da sein sollte. Und trotzdem, Eva Manasse hat es in ihrem Vortrag gesagt, steigt ja die Polarisierung, steigt eben das Aufgehetzt sind die Hysterie manchmal auch. Was könnt ihr als Schriftstellerin tun, Simone Buchholz, um weiterzukommen, um das Motto aufzugreifen, um vielleicht auch dagegen anzuschreiben, dass vielleicht die Schere bei vielen, die gerade überlegen, wie kann ich veröffentlichen, was kann ich schreiben, dass diese Schere kleiner wird?
Ich glaube, es gibt da kein Patentrezept und kein Medikament gegen die Schere im Kopf, nichts, was sie bricht, wenn die einmal da ist. Deshalb, also ich versuche ein sensibler Mensch zu sein und aus dieser Sensibilität für die Welt, in der ich lebe, heraus meine Geschichten zu erzählen. Und mehr kann ich nicht tun. Das klingt jetzt sehr schlicht und sehr einfach, aber mehr kann ich nicht tun. Und solange ich das tue, erzähle ich von Menschen und davon, was es heißt, ein Mensch zu sein, und ich versuche, von vielen verschiedenen Menschen zu erzählen und versuche, meinen LeserInnen damit die Möglichkeit zu geben, nicht nur in die Köpfe, sondern auch in die Herzen dieser unterschiedlichen Menschen zu blicken und vielleicht dann eher die Möglichkeit zu haben, mal wieder den eigenen Blickwinkel etwas zu weiten. Der Kopf ist eben rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und dieser alte Satz, den versuche ich beim Schreiben immer zu beherzigen. Und wenn ich merke, es kommt diese knorrige, rostige Schere, die mir sagt, ah, das traue ich mich jetzt nicht, dann trinke ich halt einen Schluck Wein.
Das klingt schon mal gut, das können wir gleich auch gemeinsam machen, einen Schluck Wein trinken. Anna, was wäre dein Ratschlag, wenn die Schere im Kopf doch droht zu kommen?
Ich habe keinen Ratschlag in dem Fall zu erteilen. Da ich da ich das Gefühl eben von einer rostigen Schere eigentlich extrem sehr oder von einer glatten Schere eigentlich so gut wie nie verspüre, wie gesagt, die Bitte darum, ein Wort wegzulassen, kam ja von einer Stelle, ehrlich gesagt, die mir so gar nichts zu sagen und auch gar nichts vorzuschreiben hat. Die sollen meine Steuern eintreiben, das tun sie ja auch. Ich spreche jetzt von einem Amt, ich spreche ja jetzt nicht von diesen Juroren, und ich wünsche mir einfach, sie sollen sich dazu nicht äußern, und wenn sie sich äußern, sollten sie dann auch eigentlich klar und deutlich sagen, in welchem Auftrag sie das tun. Und diesen Auftrag, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, haben sie gar nicht. Es gibt keinen Auftrag der Politik, mir vorzuschreiben oder einem Autor vorzuschreiben, welche Wörter er benutzen soll und welche nicht, zumal, und da käme ja noch der Kontext dazu, das ist ja nicht eine endlose Diskussion, die ja diese Leute alle gar nicht führen wollen, die wollen irgendwie auf einer sicheren Seite von irgendetwas sein, nicht mal übrigens von einer schweigenden Mehrheit, sondern von einer lauten Minderheit, sagen wir es mal so.
Dana, die Frage leicht abgewandelt auch an dich. Was kannst du als Schreibende, als Verlegerin tun, um für mehr Vielfalt in der Literatur weiterhin zu sorgen?
Ich glaube, weiter schreiben und weiter verlegen, ohne auf einen vermeintlichen Publikumsgeschmack zu schielen oder auf die Jurys oder auf die Literaturkritik. Ich glaube, dass ein Großteil der Probleme, die wir haben heutzutage, von den Verkürzungen kommen in der Gesellschaft. Und wir sind jetzt dazu, also ich spüre diesen Druck, auf mich als Autorin alles zu verhashtaggen, also Punchlines zu bringen. Mhm. Ich erinnere mich, ich werde immer wieder an meine Kindheit im kommunistischen Rumänien erinnert, an die sozialistische Literatur, an diesen aufgeblähten Zeigefinger der Genossin-Lehrerin, die fragte, was will uns der Autor damit sagen, was lernen wir daraus? Und Alan weiß es, in der Schweiz gab es eine Radiosendung, die hieß 52 beste Bücher, und die ließ einem Autor eine Stunde Zeit, über Literatur zu reden, über den Stil zu reden, da ging es um Literatur, und diese Sendung wurde abgesetzt, und statt dieser Sendung haben wir jetzt im Nationalen Radio, für dessen Erhalt wir uns alle sehr eingesetzt haben, eine furchtbare Sendung, die heißt Zwei mit Buch, und da sind zwei Leute aus literaturfernen Kreisen, die ein Buch auf die Bedeutungen, auf die Wichtigkeit für die Gesellschaft abklopfen. Also was will uns der Autor, die Autorin damit sagen, was lernen wir daraus, wie bringt uns das in dem aktuellen Diskurs weiter? Und da das ist eine Literatur, also diese Literatur, Literaturkritik und diese Gesellschaft, in die wir leben und in die wir immer weniger Platz haben für Literatur, für Ambiguitätstoleranz, und tötet die Literatur ab, macht es zu etwas Utilitaristischem. Also dann frage ich mich, wozu Literatur? Können wir das nicht verkürzt in einem Artikel sagen, in ein Gespräch, warum überhaupt noch lesen?
Also weg von der Frage, was will der Autor, die Autorin sagen, hin zu der Frage, was sagt es mir eigentlich, wieder stärker diesen
genau,
Blick dazu haben.
Genau, weil die Kunst, die Literatur ist genau das, ein intimer Moment der Selbstbespiegelung und Selbstbefragung. Jeder liest sein privates Buch, niemand mit seinem Erfahrungsschatz, und jeder muss diese Ruhe auch haben und finden, diese Muße, die wir immer weniger haben. Aber was wir machen könnten, ist eben Orte dieser Ruhe und Muße-Inseln schaffen, wo wir uns mit der Literatur, mit dem Stil, mit der Vieldeutigkeit, mit der Sprache, mit der Sprachkraft auseinandersetzen. Weil die Literatur, die spielt tatsächlich eine wichtige Rolle für die Gesellschaft, aber nicht so eine direkte auf verkürztem Weg, sondern es lernt uns, mit Sprache umzugehen, es lernt uns, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, es lernt uns nachzudenken, es lernt uns eben nicht sofort zu reagieren, sondern eben dem Gedanken seinen Raum zu lassen.
Und andere Perspektiven einzunehmen. Danke dir. Wie weit wir da vielleicht ja doch schon gekommen sind, zeigt auch dein Beispiel, Giovanna. Noch in den 1996er Jahren sagte ein Großkritiker, was eine Frau bei der Menstruation denkt, ist keine Literatur, sondern ein Verbrechen. Mittlerweile gibt Reklam ein Buch darüber hinaus und du hast eine Kolumne. Es ist also auf der einen Seite viel passiert. Dir gebührt das Schlusswort. Die Schere im Kopf ist unser Thema, die innere. Was kann man tun, um das dann doch auszuhalten, was einem vielleicht entgegenschlägt?
Ja, ich denke, man muss sich nicht nur fragen, für wen man das Buch schreibt, sondern auch für was und dementsprechend auch für welche Überzeugungen. Und genau wie du gerade gesagt hast, also Romane, Literatur und so weiter sind ein wichtiger Indikator, haben einen großen Stellenwert. Und dementsprechend finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn man sich überlegt, welche Begrifflichkeiten, Wörter, Stereotype und Klischees man durchaus auch durchbrechen kann und wie man sich, vielleicht ist manchmal eine bestimmte kleine Schere auch gar nicht so verkehrt, im Hinblick darauf, dass man ja tatsächlich auch ganz schön viel bewegen kann, wenn man sich löst von Stereotypen und Klischees und von Beleidigungen und so weiter und so fort. Dementsprechend würde ich sagen, dass man sich schon mit einer bestimmten Haltung dem eigenen Schreiben gegenüber auch auseinandersetzen muss. Mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Ich finde, es wurde jetzt alles sehr gut zusammengefasst. Und das ist noch, ja, das Schlusswort klingt immer so hochtrabend. Was soll ich?
Ja, dann übernehme ich das einfach, das Schlusswort.
Ja, bitte, ich gebe es ab. Ich habe das Schlusswort abgegeben.
Darüber nachzudenken, worüber man schreibt, ist ja am Ende auch nie verkehrt.
Das naja, ist nicht nur, dass es eben nicht nur geht, wofür, sondern auch warum. Ne? Dementsprechend, also...
Genau. Naja, was soll ich sagen? Und warum? Da werden wir noch einige Panels hier hören, warum es wichtig ist, dass es eine große Vielfalt gibt. Wir haben zwar nicht die Schere im Kopf, aber wir haben die Schere im Zeitplan, die uns im Nacken sitzt. Deswegen werden wir die Diskussion an dieser Stelle beenden, aber freuen uns, euch und Sie alle einzuladen, Sie gleich bei dem Wein oder bei einem anderen Getränk vielleicht fortzuführen.
Oder am Büchertisch.
Vielen Dank natürlich. Euch vieren für dieses Gespräch und danke Ihnen und euch fürs Zuhören.